Wir sind jetzt hier zu viert und nicht mehr nur zu zweit. Christina und Walli sind jetzt hier noch hergekommen, um mit uns zu sprechen über den Rosenkavalier, ein Stück, das in der Operhalle gerade gespielt wird. Vielleicht auch erstmal zum Einstieg. Der Rosenkavalier, das ist ein Stück, das sich an der Musik orientiert von Richard Strauss. Worum geht es eigentlich denn in dem Stück? Was ist da so, was wird da aufgespielt? Könnt ihr es vielleicht kurz zusammenfassen?
Genau, es ist eine Oper. Geschrieben ist die Musik von Richard Strauss. Das Libretto stammt von, also der Text stammt quasi von Hugo von Hoffmannsthal, also durchaus auch recht bekannt, der Jedermann und so weiter. Und Richard Strauss hatte sich eigentlich vorgenommen, nach einigen tragischen Stoffen so eine heitere Komödie im Sinne Mozarts zu schreiben. Mozart, den er sehr verehrt hat. Und an das in dieses Formideal wollte er sich anlehnen. Dementsprechend ist es sozusagen ein sehr, ja, humoristischer Inhalt. Im Prinzip geht es um eine Viererbeziehung, einmal zwischen der Marschallin und also der Ehefrau des Marschalls, der allerdings irgendwo in Rumänien im Dienst tut, und Octavian, ihrem sehr jungen Liebhaber, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sozusagen Baron Ox und Sophie von Farnial. Sophie von Farnial, eine junge Bürgertochter. Baron Ox muss eigentlich Sophie heiraten, aus finanziellen Gründen, weil es ihm schlecht geht, weil der Adel im Abstieg befindlich ist. Und um sozusagen diese Hochzeitsabsicht zu unterstreichen, überreicht, lässt er durch Octavian, also den Liebhaber der Marschallin, eine silberne Rose an Sophie von Farnial übergeben. Und währenddessen verliebt sich Octavian und Sophie verlieben sich Hals über Kopf ineinander, sind vollkommen ineinander verschossen. Und das löst dann sozusagen eine Kette von allerlei Verwechslungen, Irritationen, Eifersuchtsdramen und Ähnlichem aus. Genau, so viel erstmal.
Und vielleicht spoilern wir auch schon, am Ende gibt die Marschallin ihre Liebschaft zu ihrem jungen Liebhaber Octavian auf, für quasi diese junge Liebe, die entstanden ist. So löst sich dann diese Dreiecksbeziehung auf eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man Rosenkavalier hört, finde ich, denkt man schon so, das ist sehr schmalzig und bestimmt so richtig klassisch Oper. Und das ist es eigentlich nur bedingt, würde ich sagen. Also ich bin auch keine Opernexpertin, aber zu Beginn der Corona-Pandemie habe ich manchmal so Online-Videosachen von Opern oder Schauspielhäusern mir angeschaut und da zum ersten Mal den Rosenkavalier gesehen und dachte, da passiert ja doch sehr viel Spannendes. Also diese Textgrundlage ist sehr interessant. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen im Detail drauf. Zum einen, du hast es schon angedeutet, eben wegen dieser Fragen von, was ist das Bürgertum, was ist der Adel, welche Dynamiken passieren bei denen untereinander. Also diese Konstellation, die ja auch ein häufiger Stoff ist vielleicht, dass es eine Liebe gibt, die die Standesgrenzen überschreitet. Und das finde ich ist interessant. Gleichzeitig gibt es andere spannende Sachen, wie zum Beispiel, du hast damit eingeleitet, dass der Marschall abwesend ist. Also eigentlich ist diese Marschallin als Frau ganz zentral, vor allem im ersten Akt, also es sind drei Akte. Und die Frage von, welche Rolle Frauen in der Gesellschaft spielen, kann man schon aus diesem Text immer wieder sehr interessant rauslesen, würde ich sagen. All solche Sachen, also man denkt so, der Rosenkavalier, es wird super schmalzig und klassisch, und dann ist es doch interessanter, als man denkt.
Ja, vielleicht daran anschließend direkt, das habe ich jetzt auch gerade gedacht, als ihr den Inhalt so zusammengefasst habt und auch als ich mir so ein bisschen was über das Stück durchgelesen habe, es klingt ja schon wie so eine klassische Opern-Liebesinszenierung mit so dann auch eben so aller, Liebe ist verboten und eigentlich geht's nicht, aber sie machen es trotzdem und dann ist da irgendjemand weg und es ist wie so ein also eigentlich sind alle in einer ganz anderen Beziehung und fliehen da so aus ihren vielleicht auch Rollen irgendwie raus. Was würdet ihr denn sagen, hat es für euch jetzt so, was hat es Spannende oder Neue denn genau gemacht? Also ihr habt jetzt gerade angesprochen, es geht viel um auch Rolle von Frauen in der Gesellschaft da und in Ständegesellschaft, aber was macht denn jetzt den Unterschied zu, oder ja, was macht das Stück so besonders vielleicht, falls es irgendwas Besonderes gibt?
Ja, also ich glaube, das ist zum Beispiel sehr spannend. Dieser Graf Ox ist Sexist durch und durch. Also das ist so eine krass patriarchale Rolle, dass man, glaube ich, sich fragen muss, wie inszeniert man das Ganze? Und ich würde sagen, in Halle funktioniert das nicht so gut, aber insgesamt ist es schon interessant, diesen Mann auf der Bühne zu sehen, der auch überhaupt nicht zurückhält, mit seinen Ideen von, er hat Besitzansprüche gegenüber Frauen. Also Frauen sind quasi Eigentum. Frauen sind dazu da, dass er irgendwie seine Begierden auslebt, reine Objekte. Und das wird schon an manchen Stellen im Libretto, im Text gebrochen eigentlich, würde ich sagen. Und da gibt es so kritische Impulse. Das zum Beispiel ist was ganz Spannendes. Und dann ist es, ja, das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, glaube ich, spannend, welche Rolle spielt denn jetzt der Adel? Also ich würde sagen, so ein bisschen eigentlich ist es eher am Ende versöhnlich, weil die Marschallin zieht sich zwar zurück und gibt ihre Liebesbeziehung auf, aber trotzdem ist es quasi die gönnerische Geste der Monarchin, die dann die ständeübergreifende Liebe zulässt. Aber vielleicht liege ich da auch ein bisschen falsch. Aber ja, das würde ich sagen, ist spannend, auch in der Darstellung des Bürgertums. Also das Geld, was dieses Bürgertum generiert hat, das braucht der Adel eben mittlerweile. Also dieser Graf Ochs ist total abhängig eigentlich von dieser Heirat mit einer Bürgerlichen und wähnt sich aber dessen ganz klar in all den Privilegien, die ihm als Adligem zustehen, und spricht ganz abschätzig über dieses Bürgertum, was eben rein über ja, Kapital erwirtschaften funktioniert.
Ich glaube, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass eigentlich alle Personen sehr, sehr ambivalent gezeichnet sind und dass diese ganze Komödie ständig ins Tragische überzukippen droht. Und ich glaube, der große Fehler dieser Inszenierung in Halle ist, dass sozusagen alles voll auf die Komödie, voll auf das Schwankhafte inszeniert ist, dass sozusagen die Brüchigkeit, die da drin steckt, insbesondere wenn man sozusagen an die große Arie der Marschallin im ersten Akt denkt oder ja, und das, die Beziehung zwischen sozusagen dem Vater von Sophie von Fanial, also dem Herrn von Fanial und dem Baron Ochs, wo sozusagen eigentlich Baron Ochs eigentlich nichts zu melden hat, weil sozusagen Herr von Fanial viel reicher ist, viel einflussreicher ist und auch sozusagen also ein bestimmtes adeliges Ehreideal eigentlich übernommen hat, dass man sozusagen diese Kipppunkte nicht ausgespielt hat, sondern wirklich es absolut in die Klischees hinein inszeniert hat und die Klischees nicht übersteigert werden oder sozusagen nicht irgendwie brüchig werden, sondern wirklich es dabei belassen wird, eigentlich eine lustige Komödie, eine Opera Buffa Komödie zu inszenieren.
Ja, und das ist auch was es lohnenswert macht, glaube ich, sich mit dem Rosenkavalier zu beschäftigen, für ihn in die Oper zu gehen, ist dieses Brüchige, was auch in der Musik stattfindet. Also das Stück ist eigentlich angesiedelt eher im 18. Jahrhundert von der Handlung her, aber eben die Frage von Bürgertum und Adel ist viel stärker eine des 19. Jahrhunderts und es spielt ganz stark mit Walzermotiven, die wirklich ganz schmachtend, also so wie man sich Walzer vorstellt, irgendwie spielt auch in Wien und da wird so richtig in die Vollen gegriffen und da ist irgendwie so das Melodram in der Musik drin und das ist aber auch immer wieder gebrochen, also da gibt es immer wieder dissonante Elemente oder da gibt es so Motive, die dann so dip, 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 irgendwie auch so ein Abstieg schon musikalisch vorausnehmen und auch das brechen, also das würde ich sagen, macht es auch sehr spannend, auf jeden Fall.
Ja, ihr habt ja auch ein Musikbeispiel mitgebracht. Vielleicht wäre das jetzt auch eine ganz gute Stelle, um da mal reinzuhören, oder? Wenn das da auch deutlich wird, vielleicht, was ihr gerade angesprochen habt. Oder was ist denn das für ein Stück, was ihr da mitgebracht habt, wenn wir jetzt schon so ein bisschen anfangen, über die Musik zu sprechen?
Ja, das ist vielleicht jetzt gar nicht so gut passend zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil das ist schon auch eher ein bisschen schmalzig. Aber ich mag diese Stelle, also eigentlich mag ich nur den Anfang dieser Stelle, in dem ganz am Ende, also im dritten Akt, die Marschallin, eben die zentrale Frauenfigur, jetzt ihre Liebschaft aufgibt zum Grafen Octavian und zu Sophies Gunsten quasi sich zurückzieht und das nochmal aber als wahren Akt der Liebe quasi darstellt. Und es ist ein, ich finde, es geht einfach ins Herz.
Thank you.
Während die hier vielleicht weiter vor sich hin schmachten, reden wir weiter über das Stück, aus dem dieses Lied gerade kommt oder dieser Teil kommt. Das ist jetzt eine Version von der Züricher Oper. Wir sprechen aber über den Rosenkavalier an der Oper Halle, gerade hier mit Christina und Walli, und haben gerade schon ein bisschen angefangen, über die Musik zu sprechen, die so sehr schmachtig ist, aber manchmal auch ein bisschen bricht, wenn ich das richtig gehört habe. Also dann irgendwie auch so aufzeigt, dass nicht alles so richtig stimmt. Und das hat euch in Halle, aber ist es eurer Meinung nach nicht so gut gelungen, oder? Wenn ich euch richtig gerade verstanden habe. Wie fandet ihr denn die musikalische Inszenierung an der Oper?
Nee, ich glaube, die Partitur ist ja immer dieselbe. Und die Partitur, also vielleicht da sozusagen auch nochmal kurz was dazu, finde ich sozusagen wirklich sehr, sehr spannend, weil sie eben, wie Christina schon eben meinte, sehr stark irgendwie sozusagen diese operettenhaften Walzerklänge immer wieder einspielt, allerdings nie wirklich ausspielt, sondern sozusagen eher so einarbeitet, zitiert und auf der Gegenseite gerade im ersten Akt, aber auch bis zum Ende heran immer Dissonanzen vorhanden sind. Es kippt natürlich nicht ins Atonale, das ist bei Strauss, glaube ich, eh nie so wirklich der Fall, aber es ist halt immer sozusagen, es bewegt sich wirklich an der absoluten Grenze der Tonalität und macht, glaube ich, sozusagen diese Spannung, die, glaube ich, dieses Libretto von Hoffmannsthal auch aufweist, auch sozusagen, oder schlägt sich da auch musikalisch nieder. Genau. Ich glaube, wir fanden es nicht so gut.
Und ja, mich würde irgendwie interessieren, wie das dann war, also wenn sozusagen diese Ambivalenz von der, also die eigentlich sozusagen der Text auch irgendwie in sich trägt und die Musik auch, aber das, die Inszenierung das irgendwie nicht erzählen kann, wie sozusagen die Musik und Inszenierung dann so, also war das trotzdem irgendwie ein Zusammenspiel oder, ja.
Ja, also das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir natürlich sagen oder wo ich sage, ich würde diesen Text, diesen Opernstoff in die und die Richtung ausdeuten. Und dieser heftige Sexismus, der da drin steckt, diese heftigen patriarchalen Vorstellungen, da würde ich versuchen, die vielleicht widerständigen Momente oder auch die Momente, in denen sich was kristallisiert, an welchen Charakter hat eigentlich diese Gewalt, die würde ich irgendwie versuchen zu stärken, weil es mich interessiert und weil es, glaube ich, Potenziale hat, diesen Opernstoff kritisch zu lesen. Und das hat mir gefehlt in dieser Inszenierung. Da ist es dann so, dass dieser Graf Ochs, das ist natürlich auch witzig, ne? Also Hoffmannsthal selbst bezeichnet den ja schon als Ochsen. Also da ist ja schon was Abwertendes drin eigentlich und sich lustig machen über diese Figur. Und der ist aber ganz stark ausgespielt. Also wahrscheinlich steht irgendwie im Libretto, vergeht sich an den Dienerinnen oder was auch immer. Und das spielt man dann in Halle auch. Also da gibt es keinen kritischen Umgang damit, meines Erachtens, wie sexuelle Übergriffigkeit dargestellt wird, sondern das ist wirklich so ein bisschen, ach, ist das witzig, der haut der auf den Po, lustig. Das scheint das für mich nicht so gut aufzugreifen, was wirklich vielleicht an kritischer Lesart möglich wäre.
Ja, genau, also ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, man hätte das wirklich sozusagen viel expliziter, viel krasser inszenieren müssen. Man hätte viel mehr sozusagen auch explizit darauf hinweisen müssen und das sozusagen nicht alles in dieses komödiantisch schwankhafte Hahaha, Mai, ist schon wieder was passiert, hin inszenieren müssen. Und das ist nicht passiert und das ist, glaube ich, in allen Rollen nicht passiert. So, alle Rollen bleiben sozusagen im Klischee. In allen Rollen wird sozusagen das Ambivalent überhaupt nicht gesehen, sondern es wird wirklich versucht, das hin zum Komödiantischen hin zu inszenieren. Ja.
Ja, und es findet sich dann auch in so kleinen Szenen. Also es gibt zum Beispiel eine Stelle, da kommt ein Sänger an den Hof der Marschallin und präsentiert dort quasi seine Gesangskunst. Oder es gibt so eine, ja, Festszene. Und da wird das Ganze irgendwie so opulent. Also überhaupt ist es oft sehr überladen. Gleich die erste Szene beginnt mit dem Bett der Marschallin, wo es quasi um die Liebschaft zwischen diesem jungen Graf Octavian und ihr geht. Und dieses Himmelbett, was da auf der Mitte der Bühne steht, ist schon irgendwie so überladen und opulent. Und dann weiß man noch nicht so richtig, ist das vielleicht auch eine bewusste Überzeichnung, aber letztendlich ist doch irgendwie viel ernst gemeint von diesem Überzeichnen und das führt dann auch dazu, dass es oft schnell, ja, exotisierend ist zum Beispiel.
Ich finde auch gerade so sind diese Requisite des Himmelbetts ja auch wirklich sehr verräterisch eigentlich fast schon. Das ist wirklich ein Himmelbett, also oben sozusagen so Dach drauf ist und die Vorhänge sind zugezogen. Also als ob sozusagen ja Sexualität wirklich vollkommen verbannt werden müsste aus dem Leben, aus der Oper. Es ist so unfassbar schamhaft inszeniert. Es ist wirklich, wo man sich wirklich sehr, sehr wundert eigentlich. Ich habe auch keine einzige andere Inszenierung gefunden, wo wirklich sozusagen dieses Bett verhangen ist. Also selbst die Oper, die ja nicht gerade bekannt dafür ist, sonderlich, weiß nicht, progressiv zu inszenieren, selbst dort ist es eigentlich unüblich, dass man diese Szene mit wirklich einem Himmelbett mit verschlossenen Vorhängen inszeniert.
Das ist ja auch ganz spannend, was ihr jetzt sagt, weil es gibt ja zum Beispiel auch eine Besprechung von dem Stück im Transit-Magazin. Da der Titel ist Queere Revolutionen und den habe ich irgendwie ganz anders gelesen. Also da hatte ich das Gefühl, geht es so viel mehr darum, dass das Stück irgendwie, dass da eine Person, also es geht viele, glaube ich, in dem Artikel auch einfach darum, was generell so passiert, aber auch, dass es so einen, ja, das ist die eine Person, die immer so zwischen ihren Kostümen wechselt, dass das so Queerness dann mit ausdeckt. Da klingt das Stück jetzt irgendwie sehr viel progressiver, als ihr es gerade bezeichnet, was, also es ist wahrscheinlich ja auch eine andere Ebene jetzt, wir haben ja noch gar nicht so viel über den Inhalt tatsächlich geredet, sondern mehr so über das, wie es gezeigt wird, aber das, ja, ist ja irgendwie ein spannender Gegensatz.
Ich glaube, das Transit-Magazin macht ja im Wesentlichen zwei Argumente. Das erste Argument ist, dass es im Prinzip um ja, die Vergänglichkeit der adeligen Herrschaft geht und dass sozusagen diese thematisiert werden würde. Ich glaube, da hat Christina schon alles dazu gesagt, auch hoffentlich kann ich wiederholen, warum das nicht der Fall ist, dass es dort sozusagen irgendwie sonderlich fortschrittliche politische Ideen entwirft. Und zu dieser Queerness, also genau, Graf Octavian wird sozusagen durch Mezzosopran gesungen, also eine Frau singt quasi Graf Octavian. Das also hat dann den Begriff der Hosenrolle und das ist eigentlich sozusagen eine alte Tradition in der Oper. Also das ist sehr, sehr üblich. Also es gibt wirklich eine ganze Liste an wirklich sehr bekannten Stücken, wo sozusagen Frauen Männerrollen spielen, beispielsweise Cherubino in Nozze del Figaro von Mozart auch, das ja so ein bisschen das Vorbild dieser ganzen Oper ist. Und die Idee hinter von Strauss war natürlich sozusagen ganz kleiner, ja, das ist halt ein sehr, sehr junger Mann, der ist unter 18, der sozusagen diese Beziehung mit der Gräfin eingeht, der singt deswegen hoch, um das sozusagen zu markieren. Und da ist sozusagen irgendwie sonderlich was Queeres reinzulesen, widerstrebt mir, man sollte vielleicht auch bedenken, dass Richard Strauss ja seines Zeichens stolzer Vorsitzender der Reichsmusikkammer von 1933 bis 1935 war. Also ich glaube, das ist keine sonderlich queer-feministische Ikone, auf die man sich da beziehen kann.
Ja, also ich meine, da bin ich jetzt nicht festgelegt, ob das jetzt wirklich so, ob meine Deutung da so super richtig ist, dass am Ende quasi der Adel siegt. Diese Besprechung im Transitmagazin fächert schon nochmal sehr spannend auf, welche Dynamiken um 1900, also die Oper selbst wurde 1911 uraufgeführt, welche Dynamiken um 1900 kann man da eigentlich, Gesellschaftsdynamiken kann man da eigentlich rauslesen oder werden da eigentlich verhandelt. Aber genau, ich finde auch, dass ich würde das nicht als queere Revolution bezeichnen. Trotzdem gibt es, glaube ich, ein interessantes Moment darin, dass dieser junge Graf, also eine männliche Rolle, gesungen von einer Sängerin, gespielt von einer Sängerin, der verkleidet sich auch als Frau, um eben Graf Ox, den Supersexisten, zu verführen bzw. reinzulegen. Und das finde ich, glaube ich, interessanter, weil irgendwie in der Untersuchung von Männlichkeit, die vielleicht in dieser Oper stattfindet, das finde ich ganz, ganz spannend ist, dass quasi der dann auch noch so, ja, reingelegt wird damit und dann irgendwie das zurückweist, als er rausbekommt, wer eigentlich jetzt diese junge Frau, diese junge Dienerin ist, die er da auch verführen wollte. Genau, aber ja, ich glaube, mit dem Begriff queer würde ich auch nicht zu stark hantieren.
Vielleicht ist doch noch kurz aus der Zeitlichkeit. Genau, also Strauss verlegt das natürlich sozusagen durchaus bewusst irgendwie ins Rokoko hinein. Allerdings ist das von Anfang an relativ zeitlos gedacht. Also beispielsweise eben der Walzer, der eben im Rokoko noch nicht bekannt war. Und das wird auch sozusagen durch die Inszenierung der Opernhalle unterstrichen. Also es gibt moderne Anleihen, Smartphones oder so, zum Teil irgendwie so Marie-Antoinette-Kostüme, in denen die Leute herumlaufen. Also es ist sehr zeitlos eigentlich interpretiert und gerade deswegen verstehe ich sozusagen die Deutung des Transitmagazins nicht wirklich, weil eigentlich der soziale Gehalt Anfang des 19. Jahrhunderts gerade etwas ist, was nicht herausgearbeitet wird in der Oper. Auch sozusagen, dass jetzt eigentlich sozusagen die große soziale revolutionäre Klasse, um die es eigentlich im 19. Jahrhundert geht, das Proletariat taucht ja überhaupt nicht auf in dieser Oper oder nur sehr, sehr am Rand. Und allein auch deswegen würde ich sozusagen da nicht ganz zustimmen.
Und ja, auch interessant, wenn es so zeitlos also irgendwie ja eigentlich inszeniert wird und dann so moderne Elemente mit reingebracht wird und dann trotzdem so, wie ihr das jetzt beschrieben habt, relativ unkritisch so dieser Sexismus gezeigt wird oder diese ganze, also da gar nicht so, da keine vielleicht progressiveren Sachen mit reingebracht werden, die ja vielleicht so einen Stoff irgendwie auch nutzen könnte. Das ist ja, ihr habt schon mal so angesprochen ein bisschen, dass Oper ja doch eher so sehr klassisch an Stücken bleibt oder vielleicht ist das auch was, was in Halle sehr oft passiert, dass so viele Stücke ja, also es ist ja schon ein Teil einfach von, wenn man jetzt nicht nur auf den Rosenkavalier guckt, sondern vielleicht auch auf viele andere Opernstücke. Ich kenne mich jetzt bei Opern wirklich nicht sehr gut aus, aber ich finde, das ist für mich schon sowas, woran ich dran denke, ist so dieser Schmalz, so dieses so ganz viel Imposanz, ganz viel, einfach ganz viel Ausdruck und aber auch so, dass da eben ja ganz viel Sexismus irgendwie auch so mit drin ist, dann Rassismus. Es gibt da ja immer wieder Diskussionen drum, wer da wen spielt oder nicht spielt und wie Oper eigentlich gespielt wird und dann auch, was für Männer ja größtenteils eigentlich auch die Stücke gespielt haben. Was denkt ihr denn, was war denn eure Motivation überhaupt erstmal, euch dieses Stück jetzt anzugucken? Oder ihr geht ja offensichtlich auch ganz gerne in die Oper, warum denn?
Ja, und wie kolonial die Stücke auch sind. Also ich glaube, auch fernab von Fragen, wer spielt wen, sind das einfach ganz oft koloniale Stoffe, Charaktere, die ganz stark exotisiert dargestellt sind. Und ich glaube, Oper hat auf jeden Fall kritisches Potenzial. Also ich habe Inszenierungen, die die Intendanz vor der jetzigen um Florian Lutz gemacht hat, oft so verstanden hier in Halle, dass sie fast wie die Opernstoffe auch umkehren wollen und kritisch befragen und das sich zur Aufgabe machen, damit irgendwie Oper ja ein Medium des 21. Jahrhunderts ist. Und das fehlt mir zumindest bei den Sachen, die ich bisher gesehen habe, jetzt zur jetzigen Intendanz. Eigentlich glaube ich, es ist schon sehr interessant und vor allem auch, also selbst wenn man gar nicht mitgeht mit der Art und Weise, wie das inszeniert ist, dann bleibt immer noch die Musik und man kriegt immer noch sehr viel mit von diesem Operntext, Opernstoff, was ich anregend finde und spannend.
Also das Großartige an der Oper ist ja gerade auch, dass es irgendwie ja Verbindung von Theater und Musik ist und dadurch eine unglaubliche Ausdrucksstärke bekommen kann, wenn es sozusagen gut gespielt wird. Und ich glaube, das ist sozusagen auch das, was eben diese Kunstform sozusagen so ein bisschen rettet, angesichts dessen, dass eben jetzt im Theater eigentlich wesentlich progressiver, moderner inszeniert wird als in der Oper. Das hat, glaube ich, zum einen einfach ökonomische Gründe, dass es halt natürlich irgendwie sehr viel kostenaufwendiger ist, so ein riesiges Opernhaus zu betreiben. Dann müssen die halt auch voll sein und dann tut man halt irgendwie konservativer inszenieren, was, glaube ich, schon auch ein sehr, sehr starker Motivator war zu dem Intendanzwechsel jetzt hin zu Walter Sutcliffe. Aber ich glaube, es liegt sozusagen schon auch daran, dass sozusagen die Oper als Medium einen bestimmten Klassencharakter hat, dass es eben sozusagen irgendwie der so eine sehr bürgerliche, bourgeoise Angelegenheit ist und da es sozusagen auch sehr wenig Versuche gibt, das irgendwie aufzubrechen. Und das ist fast schade, weil man jetzt hier eigentlich sozusagen so ein Stück hätte, was den Raum dazu gäbe, sozusagen die ganze Spannung, die in dieser Form der Oper liegt, auszuspielen. Und das wird eigentlich inszeniert unter dem Niveau eines Bauerntheaterstücks, wo, glaube ich, solche Sachen wesentlich besser dann dargestellt werden, als es sozusagen jetzt in dieser Inszenierung in Halle passiert ist. Und dementsprechend, ja, ärgerlich ist das Ganze dann auch.
Ja, beziehungsweise, also wenn mir diese harten Worte zum Abschluss erlaubt seien, bin ich auch echt nicht traurig, wenn es in der Form untergeht. Also das ist schon auch ein ganz schöner Hort der Reaktion, der sich da versammelt. Und ich glaube, wenn da nicht ordentlich was passiert, und das tut es sicher an einigen Stellen, aber das ist mir in dieser Inszenierung an der Operhalle auf jeden Fall nicht, dann ja, kann ich auch gut verstehen, wieso jüngere Leute kein Interesse dran haben.
Aber vielleicht jetzt zum Schluss nochmal, also würdet ihr den Rosenkavalier empfehlen zum Anschauen oder nicht? Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht.
Ich glaube, es ist immer gut, in die Oper zu gehen, und man hat immer einen schönen Abend, wenn man dorthin geht. Ob ich diese Inszenierung, ja, die würde ich nicht empfehlen. Also, ja.
Ich schließe mich dem an.